And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Take a look at what happened.
I had God on my side.
There's no place in America for this kind of violence.
Jobs were sent overseas and our children were sent to war.
So tonight, I'm asking every American to recommit, to make America so, make America, what, think about
breaking news about President Biden's candidacy.
You will not take this man down.
The New York Times sources close to President Biden say he's beginning to accept he might have to leave the race.
He has the courage, the strength.
Axios says he could drop out as soon as this weekend.
And he will be the next president of the United States.
Geier und Niesmann.
Walter and Sneezeman.
Der politische Wochenrückblick.
The Political Week Look Through. American Edition. This week.
In den USA nimmt der Präsidentschaftswahlkampf eine dramatische Wendung nach der nächsten. Nach dem Attentat auf Donald Trump, dem großen Parteitag der Republikaner in Milwaukee und kurz vor der möglichen Auswechslung von Joe Biden als Kandidat, begrüßen wir gleich live aus Milwaukee Zeit-Online-Korrespondentin und OK-America-Host Rieke Havers. Es ist Sommer in Deutschland, also eigentlich überall auf der Nordhalbkugel, auch in den USA, aber eigentlich sind Sommerferien in Deutschland und wir hatten eigentlich gedacht, wir haben zeitlose Folgen für Sie, damit Sie auch nochmal was jenseits des aktuellen Wahnsinns lernen, aber nix ist. Die Ereignisse zwingen uns, dass wir uns aktuell melden. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und hier ist der Mann, der schon auf dem gepackten Koffer saß, um sich in den Urlaub zu verabschieden. Aber für Sie ist er noch einmal am Start, Andreas Niesmann.
Hey, hallo lieber Steven, hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ja. Das war wirklich eine, ja, wie würde Steven sagen, volle Woche.
Ausnahmsweise.
Und ich glaube, so sehr wie in dieser Woche gestimmt hat der Satz noch nie. Und deshalb genau haben wir unseren Zeitlosplan ein bisschen modifiziert. Ich will nicht sagen über den Haufen geworfen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber wir kommen nicht umhin. Wir blicken diese Woche in die USA. Am Sonntagmorgen sind wir aufgewacht. Ja, alle mit diesen Schlagzeilen. Einige haben es vielleicht auch noch kurz vorm Zubett gehen gesehen. Ein Attentat auf den amerikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Ex-US-Präsident. Da ist er natürlich auch noch. Was eigentlich ja bedeutet, dass der Mann so gut geschützt ist wie außer Joe Biden niemand. Aber es kam jemand zum Schuss.
Ja, Wahnsinn. Man muss sich auch nochmal klar machen, in welche Ausgangslage dieses Attentat reinknallte. Man hatte ja schon nach der TV-Debatte Trump gegen Biden den Eindruck, this can't be real life, wie Jon Stewart in der Daily Show gesagt hat. Der Spiegel hatte schon danach den Titel Albtraum Amerika und in diese Gemengelage, ja, und in die Diskussion, dass Joe Biden wohl ausgewechselt werden muss, kommt dieser Attentatsversuch und man konnte es wirklich nicht mehr fassen. Was geht noch alles, ja? Es war am Samstagabend Ortszeit in Pennsylvania bei einer von diesen vielen ganz normalen Trump-Rallies, ganz normalen Anführungsstrichen, Ortszeit 18.06 Uhr und entsprechend hier schon nach 1. Wir müssen das jetzt nicht nochmal alles nacherzählen, das hat nun wirklich jeder mitbekommen. 18.06 Uhr fielen die Schüsse, Trump hat seinen Kopf so bewegt, dass er knapp nur am Ohr getroffen wurde. Die Tatwaffe war ein halbautomatisches Sturmgewehr AR-15, der Täter ein 20 Jahre alter Mann aus der Region da in Pennsylvania. Die Waffe hat offenbar dem Vater gehört, legal erworben. Er hat laut CNN 22 Waffen auf sich zugelassen. Es gab aber diesmal keine Waffenverbots- oder Regulierungsdebatte so stark in den USA. Ja, gut, die sind da auch schon dran gewöhnt, aber irgendwie scheinen sie auch an politische Attentate inzwischen gewöhnt zu sein, oder? So richtigen Ausnahmezustand hat man danach nicht festgestellt.
Na, ich war zumindest etwas überrascht, wie schnell man dann doch zur Tagesordnung übergegangen ist. Klar, es gibt da eine Riesendebatte gerade. Wer hat da gepennt? Was ist mit dem Secret Service los? Wie kann das passieren? Es gab ja gar nicht so irre viele Gebäude da, wo das Attentat stattgefunden hat. Und eigentlich ist das ja irgendwie der Klassiker, kennen wir auch aus allen Filmen, dass auf all diesen Dächern irgendwie Scharfschützen postiert sind. Übrigens, wir hier in Berlin kennen das ja auch aus unserem Arbeitsalltag, ne? Also wenn große Staats Staatsbesuche gefährdeter Personen, US-Präsident, israelischer Premier oder Zelensky hier sind, dann tauchen auch auf unseren Balkon hier im Haus der Bundespressekonferenz auf einmal Scharfschützen auf oder bewaffnete Menschen zumindest. Das hat da nicht geklappt und natürlich wird darüber intensiv geredet, aber es geht mir ein bisschen wie dir. Ich habe auch gedacht, okay, jetzt ist Ausnahmezustand und gerade wenn man jetzt auch so sieht, der Parteitag der Republikaner, natürlich wurde Trump da groß gefeiert, aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass da irgendwie der Ausnahmezustand ist. Und wie du schon sagst, politische Attentate sind ja in der amerikanischen Geschichte kein neues Phänomen, sondern die hat es ja wirklich immer gegeben.
Ja, genau. Also Lincoln, da ging es ja gleich los mit dem ersten erschossenen Präsidenten damals. Und insofern finde ich auch die Lesart, das ist jetzt ein Symptom von diesem zugespitzten politischen Streit, von diesen vergifteten, von der Polarisierung und so. Ja, gut, das ist, ich meine, höchstwahrscheinlich spricht ja einiges dafür, dass der Täter psychische Probleme hatte. Man kann natürlich immer sagen, das passiert in einem politisch aufgeheizten Umfeld und die suchen sich dann die Feindbilder raus, die ohnehin gerade kursieren. Aber also da sind die Motive von diesem Täter ja noch völlig offen. Er war wohl registrierter Republikaner, muss ja, wenn man sich fürs Wählen registriert in den USA oder kann man eine Parteipräferenz angeben, hatte er Republikaner angegeben. Aber was heißt das bei einem 20-Jährigen? Also es ist wirklich völlig unklar, was dahinter steckt, höchstwahrscheinlich psychische Probleme. Das heißt also, es muss jetzt nicht eine Eskalation des Streits sein, wie viele gesagt haben. Übrigens auch Joe Biden, der sich an die Nation gerichtet hat und gesagt hat, wir müssen jetzt runterkühlen, wir müssen wieder vernünftiger miteinander umgehen. Und sogar Donald Trump hat ja sowas gesagt. Und auch hier in deutschen Zeitungen hieß es, ja, das haben die jetzt beide Seiten davon, wenn sie den Gegner immer als jemanden zeichnen, der die USA und die Demokratie gefährdet, das führt dann halt zu sowas.
Was für ein Schwachsinn, ne? Also da habe ich mich ehrlicherweise auch wirklich ein bisschen drüber geärgert, muss ich sagen, sowieso über die ganze Heuchelei in dem Zusammenhang. Das muss man ja einfach sagen, das Attentat ändert doch überhaupt nichts daran, dass Donald Trump versucht hat und versucht und einen Plan hat, um die amerikanische Demokratie zumindest mal massiv zu schleifen, um nicht zu sagen umzubauen in eine, ja, wird ja häufig der Vergleich Viktor Orban genannt, so ein ungarisches Modell, wie auch immer. Und wirklich nichts davon ändert sich. Und wie du schon richtig gesagt hast, diese falschen Gleichsetzungen jetzt zu sagen, naja, die Demokraten haben den Trump irgendwie verteufelt und deswegen sind sie jetzt mit schuld. Also da macht man sich irgendwie auch schon das Narrativ der Republikaner zu eigen, finde ich wirklich völlig falsch. Natürlich ist so ein Attentat schlimm und natürlich ist politische Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das ist ja auch klar. Also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Und jetzt runterzukühlen ist sowieso prinzipiell, glaube ich, in den USA und in dem Wahlkampf, den die da führen, keine ganz schlechte Idee. Aber das jetzt daran festzumachen, überzeugt mich überhaupt nicht. Und, das muss ich auch dazu sagen, ich habe auch den Eindruck, es wird einfach auch extrem strategisch eingesetzt. Ja? Also auch, dass Trump sich jetzt so staatstragend gibt und etwas etwas zurückhaltender und so. Das ist ja letztendlich alles kalkuliert, um an die Wechselwähler ranzukommen und denen zu zeigen, hier guck mal, anstatt jetzt zu schäumen und so wütend zu sein, wie das ja ehrlicherweise mit seinem heroischen Aufstehen und Fight, Fight, Fight am Anfang den Anschein hatte, den Zahn hat man ihm dann ja wohl irgendwie schnell gezogen. Ich will ihn jetzt nicht verurteilen für diese Situation direkt nach dem Attentat, das ist, glaube ich, Ausnahmezustand, das gestehe ich auch Donald Trump natürlich zu. Nichtsdestotrotz merkt man doch, ja, wie jetzt beide Seiten versuchen, da politisches Kapital aus dieser Geschichte zu schlagen.
Vor allen Dingen eben die Republikaner, die jetzt, für die Demokraten ist ja schwer, da Kapital draus zu schlagen. Erstens sind die gerade damit beschäftigt, drüber zu reden, wie sie ihren Kandidaten und amtierenden Präsidenten als Kandidaten möglichst noch ausgetauscht kriegen. Und zweitens können sie jetzt, eigentlich war ja geplant, im Joe Biden-Wahlkampf jetzt wieder auf Attacke zu setzen. Biden hat auch kurz vorher gesagt, Trump wieder ins Visier zu nehmen, nämlich genau die Punkte, die wir gesagt haben. Wie will er eigentlich dafür sorgen, dass Republikaner künftig keine Wahlen mehr verlieren? Das ist natürlich dann schwieriger, wenn er gerade selbst angeschossen wurde. Und wie du sagst, Trump hätte eh mehr auf Mittewähler, mehr auf Wechselwähler zielen müssen. In den Vorwahlkämpfen wird immer mobilisiert, radikalisiert und danach muss man ein bisschen milder wirken, um jenseits von denen, die man schon mobilisiert hat, noch ein paar zu kriegen, die nicht auf das Radikale stehen. Also es wäre taktisch sowieso für ihn der nächste Schritt gewesen, wenn seine Persönlichkeit das hergibt. Das ist ja bei ihm immer die Einschränkung. Und zum Thema Gewalt gehört nicht ins politische System. Da muss man sagen, und einige Kommentatoren haben das auch gesagt, zu Recht, reingebracht hat sie ja vor allen Dingen Trump. Ja, im letzten Wahlkampf, wo er Leuten gesagt hat, hier, wenn ihr den Demonstranten vom Parteitag wegprügelt oder von einer Veranstaltung wegprügelt, dann bezahle ich euch die Anwaltskosten. Mhm. Auch als Präsident, als er die Nationalgarde einsetzen wollte gegen Demonstranten, die gegen ihn auf die Straße gegangen sind und gegen die Black Lives Matter Bewegung und so weiter. Also
Kapitolsturm natürlich.
Genau.
Und du kannst es sogar noch einen Schritt weiter drehen. Er bringt es ja letztendlich auch in die internationale Politik ein bisschen mit den Verbündeten ein, indem er sagt, naja, wenn einer seine NATO-Quote nicht erfüllt, dann fordere ich den Putin auf, mach mit dem Land, was du willst. Ja, das ist ja nichts anderes letztendlich als so ein offenes Spiel mit, ja, in dem Sinne nicht nur politischer, sondern auch militärischer Gewalt. Also da ist er sicherlich kein unbescholtenes Blatt. Und da muss man eigentlich dazu sagen, das soll nichts rechtfertigen. Natürlich sind wir gegen so ein Attentat. Aber es ist durchaus ja auch die Debatte aufgekommen. Einige haben sich da auch in die Brennnesseln gesetzt und andere haben so hinter vorgehaltener Hand gesagt. Und deswegen meinte ich auch so ein bisschen mit Heuchelei. Es gab natürlich bei vielen Leuten diesen Impuls, na, was wäre eigentlich gewesen, wenn es geklappt hätte? Wäre es nicht für die amerikanische Demokratie besser gewesen?
Mein erster Impuls war tatsächlich, ach du Scheiße, in welches Chaos wird das Land jetzt gestürzt? Greifen jetzt seine Anhänger zu den Waffen, ja, weil sie sagen, die haben uns um unsere Kandidaten.
Bürgerkriegsszenario.
Ja, Bürgerkriegs ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber zumindest, also dass das nicht gut ausgeht, wenn er da jetzt stirbt oder aus dem Rennen genommen werden muss, das war mein erster Impuls. Insofern habe ich diesen, also der Kollege Nico Fried hat im Stern geschrieben, ja, vielleicht hat man sich bei der Frage ertappt, wäre es nicht besser gewesen, wenn, und es wird ja auch bei Autokraten ganz offen so diskutiert und selbst, ne, wir haben über so ein Putin-Szenario schon mal gesprochen, selbst da, man weiß nicht, ob das die Sachen danach nicht alle noch schlimmer macht, ja, weil wer weiß, wer denen dann folgt. Und wenn man Donald Trump vorwirft, dass er damals die Leute, die da den Mob, der das Kapitol gestürmt haben am 6. Januar, dass die da die oberen Demokraten versucht haben zu jagen, Nancy Pelosi zum Beispiel, dass die hängt Mike Pence, weil er eben diesen Putschversuch da nicht mitspielen wollte, skandiert haben und er das im Nachhinein irgendwie halb gerechtfertigt hat. Wenn man ihm das alles vorwirft, dann kann man natürlich nicht umgedreht sagen, es würde die Welt irgendwie zu einem besseren Ort machen, wenn er jetzt nicht mehr antreten könnte.
Genug der Theorie, jetzt lass uns mal an die praktischen Dinge dieser Woche gehen. Und es gab ja die Convention der Republikaner in Milwaukee, den großen Nominierungsparteitag, wo Trump auch seinen Vizepräsidentschaftskandidat gepickt hat, den früheren Autor J.D. Vance. Und da es Leute gibt, die das aus nächster Nähe beobachten und da natürlich viel besser darüber berichten und reden können als wir, haben wir uns verabredet mit einer tollen Kollegin und die holen wir jetzt dazu.
Sie war US-Korrespondentin in Washington D.C. für Zeit Online, wo sie zuvor schon Redaktionsleiterin und Chefin vom Dienst war und davor übrigens Ressortleiterin von taz.de und davor hat sie Journalistik an der Uni Leipzig und an der Ohio University studiert, genau wie ich, aber nicht zeitgleich.
Genau, und anders als du hat sie es zu etwas gebracht, denn heute schreibt sie als Auslandsreporterin für Zeit Online vor allem aus und über die USA und über die deutsche Außenpolitik. Außerdem ist sie Co-Host eines der erfolgreichsten deutschen USA-Politik-Podcasts namens Okay, America. Und sie war in dieser Woche natürlich live vor Ort in Milwaukee bei der Republican Convention. Und von dort schalten wir sie zu und freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Hallo, Rieke Havertz.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst da in diesem Trubel. Ich meine, für dich und die deutschen Kollegen kommt ja zusätzlich zu dem ganzen Wahnsinn dieser Woche auch noch Jetlag und das Dauerarbeiten mit Zeitverschiebung. Wie müde bist du denn auf einer Skala von 1 bis das Koffein bitte intravenös?
Die Kaffeebecher sind auf jeden Fall immer größer geworden im Verlauf dieser Tage, aber es geht. Ich glaube, wir sind alle sehr müde, Schlaf ist überbewertet ab einem gewissen Punkt, aber es ist natürlich auch extrem spannend und Adrenalin trägt einen ja auch weit. Aber ich vermute, wenn ich nachher auf dem Weg zurück nach Washington D.C. bin, dann werde ich vielleicht erst im Bus und dann im Flieger den ein oder anderen Nap einstreuen, wenn es denn geht. Mhm.
Es gibt ja in Amerika jetzt auch diese riesigen Kaffeepakete, ne? Die Tetrapacks mit Kaffee, so 5 Liter Starbucks, habe ich da, als ich letztes Mal da war, gesehen, fand ich sehr faszinierend.
Ja, ja, das wäre mir vielleicht doch ein Touch too much, aber ja, ja, auf jeden Fall muss es die große Größe sein und die sind ja in den USA immer noch ein bisschen größer als in Deutschland.
XXL. Rieke, du hast ja seit Montag den Parteitag der Republikaner verfolgt und davor einen wirklich atemberaubenden Sonntag gehabt mit dem Attentat auf Donald Trump, beziehungsweise dessen Nachwehen. Jetzt hast du die Nominierungsrede auf dem Parteitag verfolgt und diesen ganzen Eindruck da drumherum und die Inszenierung. Was sagst du? Wie war die Stimmung? Wie würdest du das zusammenfassen? Ist das jetzt siegessicher, empört, wütend? Also was sind deine Gefühle, so das Erste, was dir einfällt?
Euphorisch. Eigentlich sind alle hier euphorisch gewesen und unfassbar geschlossen. Das kennt man ja von der Republikanischen Partei. Die waren schon immer sehr gut darin, die Reihen zu schließen, wenn es um Machterhalt oder Machtgewinn geht. Aber in diesen vier Tagen hat man wirklich das Gefühl gehabt, wenn man auch so eingetaucht ist in diese Blase, und das ist es, das ist dieses Convention Center, und außerhalb dieser Welt existiert dann quasi fast nichts mehr, dass alle wirklich natürlich schockiert sind, dass das passiert ist, und ganz viele religiöse Gefühle, also Gott hat Donald Trump beschützt, aber er ist jetzt ihr Retter, er ist ihr Messias, und die Euphorie daraus, die sie ziehen, ist, dass sie glauben, dass ihnen der Sieg im November nicht mehr zu nehmen ist, und das hat man gespürt.
Jetzt hat ja Donald Trump schon direkt im Anschluss, als er sich gemeldet hat, mildere Töne, versöhnliche Töne angeschlagen, von Einigkeit gesprochen. Er hat sich nett über den Anruf von Joe Biden geäußert. Das gab es, glaube ich, auch vorher noch, wahrscheinlich noch nie. Er hat den Secret Service verteidigt, den ja einige andere Republikaner schon so ins Visier genommen haben, um einen Schuldigen zu suchen, der am Ende irgendwie mit dem Weißen Haus verbunden ist und so. Und nun gab es die große Trump-Rede, wo er am Anfang ja auch so ein paar Mal von Einigkeit und Versöhnung und sowas gesprochen hat. Erleben wir da jetzt, oder hast du vor Ort einen anderen Donald Trump erlebt, einen veränderten Trump?
Nicht wirklich. Am Montag, am ersten Tag, ist er abends gekommen, und das hat er richtig zelebriert. Das hat er jeden Tag zelebriert. Er hat ja erst am letzten Tag gesprochen, du hast es gerade gesagt, war aber jeden Tag anwesend und hat so einen Einmarsch gemacht und hat sich zujubeln lassen. Und an diesem Montag, das war sein erster Auftritt nach dem Anschlag, da hat man ihn ein bisschen bewegt erlebt. Das war schon mein Eindruck. Und die Botschaft war ja auch von ihm, von seiner Familie, alle, die nah um ihn rum sind, dass er ein changed man ist, also ein veränderter Mann. Nach dieser Rede muss ich sagen, der neue Trump, der vermeintliche neue Trump und der alte Trump haben sich ganz schnell wieder getroffen. Am Anfang hat er sehr detailreich erzählt über diesen Anschlag. Das hatte er so noch nicht getan. Das war auch glaubhaft, und ich glaube auch, dass das natürlich eine traumatische Situation war und dass das einen erstmal verändert. Aber die restlichen langen Minuten dieser Rede, er wollte 55 Minuten reden, am Ende waren es eine Stunde 40, glaube ich, ungefähr, war alter Trump-Sprech. Vielleicht nicht ganz so aggressiv, wie wir ihn auch schon erlebt haben, aber die Lüge von der gestohlenen Wahl, die Fehler der Biden-Regierung, den er nur einmal namentlich genannt hat. Dann hat er gesagt, ich möchte nicht mehr über politische Gegner im Grunde genommen schlecht sprechen. Dann hat er Nancy Pelosi verrückt genannt. Dann ist er gegen die Inflation, die Invasion an der Grenze zu Mexiko, was er sofort stoppen würde. Also das war dann wieder der gleiche aggressive Sprech, den man kennt. Deswegen glaube ich nicht daran, dass er wirklich ein veränderter Mensch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er in seinen eigenen Reden jetzt nicht ganz so eskaliert rhetorisch. Dafür hat er andere. Also das können dann andere jetzt in seinem Team übernehmen. Vielleicht sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance oder so Leute wie Marjorie Taylor Greene, die sind sich dafür ja nie zu schade. Also ich glaube, die Strategie dahinter ist, er vielleicht ein Ticken moderater, aber eigentlich nicht verändert, aber damit den Wählerinnen und Wählern, die ihn vielleicht nicht so gerne mögen, das Gefühl geben, er ist doch wählbar. Aber ich glaube, er wird sich durchhalten bis November. Ich glaube, er wird in alte Muster zurückfallen.
Das ist eine Persönlichkeit, die dem entgegensteht, ne? Jetzt ist es ja so, dass Religiosität ja gerade bei den Republikanern immer schon eine Rolle gespielt hat, aber ich jetzt als alter Messdiener stelle jetzt fest, wenn ich aus der Ferne auf diese Convention blicke, dass das ja jetzt nochmal irgendwie ein völlig anderes Level irgendwie erreicht hat, ja, also da haben jetzt auf einmal alle dann diesen Verband am Ohr, so, also wie die Christen, die sich ein Kreuz umhängen, ja, oder dann wird da diese Uniform des bei dem Attentat gestorbenen Feuerwehrmanns von Trump auf der Bühne geküsst. Also der Vatikan erblasst vor Neid, würde ich fast sagen, was da jetzt an Reliquien und an Kult irgendwie aufgebaut wird. Ist das eigentlich neu in der Dimension?
Ja, glaube ich schon. Das ist jetzt nicht hier eine Krönungsmesse gewesen, das war wirklich eine Heiligsprechung. Und er ist ihr Messias, also das sind große Worte, aber so fühlte es sich an. Das muss nicht heißen, dass das für alle in der konservativen Partei gilt, dass das für alle potenziellen Wählerinnen und Wähler gilt, aber hier war das auf jeden Fall so. Und von Trump ist das natürlich auch Strategie. Er hat ja auch in seiner Rede gesagt, man muss jeden Moment genießen, den man von Gott geschenkt bekommt und Gott hat ihn gerettet. Und das ist natürlich auch, aus meiner Sicht strategisch, halte Trump nicht für übermäßig gläubig, nämlich die evangelikalen Christen damit nochmal abzuholen, die sich, glaube ich, durchaus auch enttäuscht gezeigt haben von Trump, weil er ja, was zum Beispiel Schwangerschaftsabbruchrechte für Frauen, eher moderatere Töne angeschlagen hat, eben auch aus Wahltaktik, um wieder die Frauen nicht zu verlieren. Also er versucht, alle Seiten so zu bedienen. Und dieses Kultige um Donald Trump, das kennen wir ja von 2016 aus dem Wahlkampf, auch 2020. Aber das hat jetzt nochmal eine neue Kraft bekommen.
Nun, du hast ihn schon erwähnt, seinen Vizepräsidentenkandidaten-Pick, den er sich ausgesucht hat, der Senator von Ohio, wo wir beide ja studiert haben, auch tatsächlich.
Aber er war nicht an der Ohio University, ja. Er war an der Ohio State, muss ich leider State, bemängeln. Genau,
das ist die in Columbus, in der Hauptstadt von Ohio. Wir waren wirklich auf dem flachen Land, so zwischen den Hillbillies, so einer College Town. Aber wir kennen die Hillbillies, die er beschrieben hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, kann man sagen, warum er J.D. Vance ausgesucht hat, sozusagen noch das flache Land. Er gilt ja als der Mann letzten Endes aus der Stadt, Donald Trump, und als der Millionär und so, während J.D. Vance aus einfachen Verhältnissen kommt, seinen Weltbestseller genau darüber geschrieben hat. Also das ist, glaube ich, der Punkt, den man ihm noch geben kann. Normalerweise wird ja der Vize immer so, um das Ticket diverser zu machen, auszugleichen, ausgesucht. Das ist ja ansonsten politisch bei J.D. Vance überhaupt nicht der Fall. Ne? Der ist ja eigentlich ein Abbild von Trump, der jüngere Trump. Und wir hier haben schon gesagt, okay, also jeder, der sich noch der Illusion hingegeben hat, wenn Trump zu alt ist, um Präsident zu sein, dann endet auch der Trumpismus. Das ist dann jetzt mit solchen Leuten, glaube ich, dahin, weil der tickt ja im Prinzip genauso, oder? Ist das jetzt zu verzerrt? Und wenn du ihn da jetzt erlebt hast bei seiner großen Rede am Mittwochabend, ist es doch etwas nuancierter.
Nein, ich stimme dir zu. Also zum einen hat er ihn, glaube ich, ausgewählt, weil er eine Geschichte von Aufstieg erzählen kann, weil er sich aus diesem Arbeitermilieu herausgearbeitet hat, gleichzeitig die Ansprache findet für diejenigen, die eben im Heartland Amerikas leben, die sich abgehängt fühlen von Washington. Und das ist natürlich auch Trumps große Erzählung, die er mit seiner eigenen Biografie nicht richtig bedienen kann. J.D. Vance aber exzellent. Er ist 39 und das ist genau, glaube ich, der Punkt. Diese MAGA-Bewegung, diese America First-Bewegung, die soll die Partei dauerhaft übernehmen. Das ist momentan die Identität der Partei, weil zwischen Trump und der Partei gibt es kaum noch einen Unterschied. Trump ist die Partei ist Trump, Trump kommt immer zuerst und das möchte er weitertragen. Da spielt seine Familie eine Rolle, aber natürlich auch dieser junge J.D. Vance, der dazu noch ein absoluter Loyalist ist. Also der steht fest an Trumps Seite, interessanterweise ja noch nicht so wahnsinnig lange, weil 2016, als er diesen Weltbestseller geschrieben hat, war er sehr Trump-kritisch. Und als er dann 2021 auf einmal wieder auftauchte, zurück nach Ohio gezogen war, sagte, er würde jetzt für den Senat in Washington kandidieren. Da hatte er alle seine kritischen Trump-Tweets gelöscht und er war dann wirklich ein Changed Man und er ist dabei geblieben und steht politisch, inhaltlich fest an Trumps Seite. Seine Rede hier am Mittwoch war aus meiner Sicht sehr gut, besser als die von Trump. Er war präzise, er war rhetorisch gut, er hatte diese Geschichte zu erzählen von seiner eigenen Biografie, die viele, viele Menschen hier im Land sicherlich ansprechen wird. Und aus demokratischer Perspektive würde ich mir Sorgen machen um J.D. Vance, weil er ist sehr gut. Die Frage ist, er ist sehr ambitioniert. Schafft er es, hinter Trump jetzt in der zweiten Reihe zu stehen oder ich sag mal den Halbschritt hinter Trump? Weil das verlangt natürlich Trump auch. Also er möchte jetzt nicht, dass J.D. Vance ihm die Shows stiehlt. Insofern muss er sich jetzt die nächsten 4,5 Monate mal so ein bisschen pacen, glaube ich. Aber das ist aus Sicht von Trump ein geschicktes Ticket. Ich hätte auch gedacht, er würde vielleicht eher jemanden nehmen, der ihm andere Wählerschaften vielleicht bringt. Marco Rubio zum Beispiel aus Florida. Aber da hatte er das Problem, beide aus Florida kommt. Also es ist ja immer ein sehr großer Abwägungsprozess. Mhm. Und wenn man strategisch denkt und sagt, Joe Biden, wenn es denn noch Joe Biden ist, die Demokraten können nur dieses Weiße Haus verteidigen, wenn sie im Rust Belt gewinnen, also vor allen Dingen in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, dann ist natürlich J.D. Vance aus Ohio kommt, der Mann, der da vielleicht entscheidende Stimmen abgreifen kann.
Zumal er hat ja seine Frau mitgebracht, J.D. Vance, die indischstämmig ist. Insofern ist dieser Diversity-Faktor so ein bisschen bei ihm auch mit dabei.
Das stimmt.
Und damit hast du auch schon das zweite große Thema eigentlich angesprochen dieser Woche, nämlich ist es noch Joe Biden? Wie lange ist es noch Joe Biden? Es hat ja angefangen so unter der Woche, dass er selber ja so mal angedeutungsweise über einen möglichen Rückzug geredet hat. Also wenn die Zahlen dann so wirklich schlecht wären, also dass er aus den Zahlen herauslesbar wäre, er hätte keine Chance mehr, dann wird er nochmal nachdenken. Dann hat er irgendwie gesagt, na, wenn die Ärzte mir sagen, ich kann nicht mehr. Und das sind ja schon so Signale, wenn man überhaupt, wenn Politiker überhaupt über einen Rückzug reden, ist das ja ein dann doch untrügerisches Zeichen. Jetzt, wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf und ja, rechnen alle damit, oder dass es am Wochenende tatsächlich passieren könnte, dass dieser Schritt gegangen wird, dass Joe Biden sich also zurückzieht. Was sagst du? Glaubst du, dass es passiert? Und wenn ja, wer kommt dann?
Ich glaube, dass es passiert. Ich glaube, dass Biden das nicht mehr aufhalten kann. Er hat ja 3 Wochen sehr gekämpft. Ich glaube, es sind 3 Wochen. Wochen fühlen sich wie Jahre an bei dieser Ereignislage. Aber zunächst hat er ja gesagt, also auch da wieder das religiöse Gott Almighty müsste schon vom Himmel herabkommen und ihm sagen, er solle aussteigen. Das hat er jetzt offensichtlich revidiert. Der Druck ist einfach zu groß geworden. Barack Obama hat sich jetzt offensichtlich geäußert. Nancy Pelosi pusht. Also alle, die wirklich wichtig und mächtig sind in der Partei, signalisieren ihm, du kannst es nicht gewinnen, wir können es nicht gewinnen und es hängt zu viel davon ab. Und ich glaube, da muss Biden sich jetzt hinbringen, dass er sagt, ich mache hier nochmal den Dienst an der Nation. Ich bin nochmal ein letztes Mal der Held, indem ich nicht weitermache, sondern zurücktrete. Und ich glaube, dass das passieren wird. Ich vermute auch am Wochenende, wir alle, die wir hier 4 Tage republikanischen Parteitag hinter uns haben, hoffen ein bisschen eher auf den Sonntagabend US-Zeit, damit man ein kleines bisschen Wochenende hat. Aber das sind natürlich egoistische Gründe. Es muss jetzt sehr schnell gehen. Es wird sehr schnell gehen. Mein Geld ist auf Kamala Harris mit Shapiro, dem Gouverneur aus Pennsylvania, als Vizepräsidentschaftskandidat. Also ein Ticket, was dann wiederum auf dem Vize-Level J.D. Vance ausgleichen könnte, weil Shapiro eben aus Pennsylvania, ein zentraler Staat in diesem Wahlkampf, ein weißer, eher moderaterer, also nicht übermäßig moderat, aber ein gutes Gegenstück zu Kamala Harris, aber auf jeden Fall Kamala Harris on top of the ticket. Ich glaube nicht, dass die Demokraten an ihr vorbei können. Zum einen, weil das Geld an ihr hängt, also das Geld, das bislang eingenommen wurde fürs Ticket Biden-Harris, das kann nur weiter genutzt werden, wenn Harris auf dem Ticket bleibt und auch identitätspolitisch aus ihrer eigenen Verfasstheit heraus kann die Demokratische Partei die erste Frau und die erste Person of Color nicht einfach zur Seite schieben. Ob sie jetzt strategisch die beste wäre, das ist eine andere Frage, aber ich glaube, sie wird dann die Kandidatin werden.
Ja, und das wäre natürlich auch organisatorisch am leichtesten. Dann könnte Biden die Delegierten, die ja jetzt eigentlich alle auf ihn verpflichtet sind, freigeben beim Parteitag Mitte August. Und wenn er sogar noch Harris endorsen, also empfehlen würde, dann wäre das, glaube ich, eine relativ saubere Staffelstabübergabe auch bei so einem Parteitag im Vergleich dazu, dass jetzt mehrere Leute antreten und dann der mit den meisten Stimmen irgendwie die Kandidatur kriegt. Ne?
Ja, die Zeit haben sie aus meiner Sicht auch nicht mehr. Das wäre natürlich ein sehr basisdemokratischer, offener Prozess. Aber wenn man sieht, was Trump gerade für ein Momentum hat, auch aufgrund dieses Anschlages, der auf ihn verübt wurde, dann müssen die Demokraten jetzt aus meiner Sicht sehr schnell, sehr konzentriert, sehr geschlossen agieren und hoffen, dass sie dann eben ihre Wählerschaft auch ähnlich so einer Bewegung wie bei Trump hinter sich versammeln können und auch im Grunde mit einer ähnlich populistischen Botschaft, nämlich jetzt entreißen wir Trump entreißen ihm die Macht. Er hat sie ja noch nicht, aber das muss, glaube ich, die Botschaft sein. Wir schmeißen jetzt alles hinter dieses neue Ticket, um die Demokratie zu retten, um Trump zu verhindern. Und dann, glaube ich, könnte es auch noch mal eng werden.
Sagt Rieke Havertz live aus Milwaukee in Wisconsin von Zeit Online und natürlich vor allen Dingen vom Podcast Okay America. Muss ich, glaube ich, nicht mehr empfehlen. Kennt jeder, der sich für US-Politik interessiert. Aber wir danken ihr auf jeden Fall fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Und wir sagen Ihnen da draußen danke fürs Hören. Das war unser eingeschobenes Sommer-Special zu den Wahlen in den USA. Nächste Woche melden wir uns dann wie besprochen mit den Sonderfolgen zum Thema Migration und danach Wahlen in Ostdeutschland zurück. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann und tschüss.
Tschüss.